Wir sprechen über 4-3-2-1 von Paul Auster. "4-3-2-1" heißt das Buch von Paul Auster, was wir besprechen, diskussionsartig, und was wir schon rezensiert haben. Anne Findeisen fand es eher toll, Irmgard Lumpini eher nicht. Und ich sowieso. Also gut, ich fand es toll. Wir haben uns bemüht, also ich habe mich bemüht, keine großen Sachen zu spoilern. Ihr habt es auch halb getan. Wer jetzt die Rezension nicht gehört hat und jetzt sozusagen nur die Diskussion gerade einschaltet und sich etwas aufheben möchte, also das Buch gerne in seiner Schönheit lesen möchte und die Überraschung oben halten möchte, dem würde ich fast empfehlen, die Diskussion doch nicht zu hören, oder zumindest erst, nachdem er ein paar Seiten vom Buch gelesen hat. Das als kleine Warnung. Und ansonsten, wie geht's los? Anne Findeisen oder vielleicht auch Irmgard Lumpini. Für die vier Stränge, wenn man die anfängt, ne, sozusagen Kapitel, neues Kapitel fängt an, man ist wieder in einem völlig anderen Strang, muss man sich immer sagen, ach, das ist der Ferguson, ne? Hattest du internen Namen für diese Stränge?
Internen Namen?
Naja, so, also das ist der, also das ist nur drei,
ach nee, so,
nur
vier, ja,
das,
ja,
das ist der reiche Ferguson.
Ja, nee, das ist so, ja, das ist der, wo der Vater gestorben ist.
Aha, sozusagen.
So was,
aber da hat es keine, sozusagen, wie zum Beispiel, das eine ist der schwule Ferguson.
Nee.
Ich musste mir da immer kleine Eselsbrücken bauen. Ne?
Also ich fand, er hat es ziemlich gut gemacht, dass er immer wieder, wenn es in einem Strang weiterging, also so habe ich zumindest beim Lesen empfunden, immer noch mal was mit eingebracht hat aus dem vorhergehenden Strang, dass ich das gleich wieder zuordnen konnte, um welchen Ferguson es jetzt geht.
Also ich brauchte immer lange. Also andersrum, ich brauchte nicht lange. Ich stehe da oben drüber, welcher Ferguson es gerade ist, ne, die Nummer. Aber ich musste dann wirklich manchmal überlegen, ah Gott, wo ist denn jetzt die Tante Millie? Ist die jetzt in Kalifornien? Nee, die ist, glaube ich, überall in Kalifornien. Aber welche war das jetzt die mit dem Typen im Streit weggegangen ist? Also ich musste mir wirklich immer wieder das erarbeiten. Aber das muss ich auch sagen, war auch ein bisschen die Übung, die mir am besten dann gefallen hat. So ein bisschen eine Lesearbeit, wie der Deutschen in unserer protestantischen Arbeitsethik. Mir hat es gut getan, ein bisschen nachdenken zu müssen.
Also ich bin, wie gesagt, immer wieder ganz gut reingekommen und ich habe mich dann auch irgendwann, ehrlich gesagt, damit abgefunden, dass es beim ersten Lesen, dass da einfach mal ein paar Sachen hinten überfallen.
Ja, ne?
Also dass man sich vielleicht nicht mehr an alles ganz genau erinnern kann.
Ich wäre hier die ganze Zeit sehr erwartungsvoll angeschaut. Mir fällt es ein bisschen schwer, in die Diskussion einzusteigen, weil ich ja tatsächlich, ich habe nicht nach Hundezeiten aufgegeben. Ich habe auf meinem Kindle 60% gelesen und habe dann entschieden, dass ich dieses Buch auf gar keinen Fall weiterlesen möchte.
Ja, kannst du langweilig aber auch nie gewesen sein, ne?
Nee, es geht nicht darum, dass es langweilig war. Das war es natürlich auf gar keinen Fall. Also was mich gestört hat und wo ich nicht mit dir übereinstimme, ist, du schreibst so von der Schönheit der Sätze. Ich habe ja in meiner Rezension auch ein Beispiel gebracht. Also da sind sehr schöne Sachen dabei. Also insbesondere diese Kurzgeschichte, die du erwähnst, diese 25 Seiten, die der eine junge Ferguson da schreibt, die ist ganz fantastisch. Und ich fand es aber besonders am Anfang, wo er kurz diese Familiengeschichte skizziert, auf der dann quasi alles aufbaut, als die für alle vier Stränge gleich ist, die fand ich so voller Plattitüden. Also das hat man irgendwie so 5000 Mal gelesen und ich habe dann heute tatsächlich vor meinem Buchregal gestanden und habe dann noch Bücher rausgesucht und Buchtitel, wo ich denke, dass das zumindest für mich, vielleicht aber auch für unsere Hörerinnen und Hörer, Buchempfehlungen sein können, wo ich sagen würde, da sind Sachen wesentlich interessanter, innovativer, schöner, radikaler beschrieben worden. Also
ich muss sagen, wenn ich korrigieren darf, mit schöner Sätze meine ich jetzt in dem Augenblick wirklich nicht unbedingt den Inhalt. Also muss ja irgendwie halt stimmen, damit es schön ist, sondern ich meine wirklich das Auf und Ab, die Sätze, die ja eigentlich viel zu lang erscheinen, es aber irgendwie gar nicht sind, weil jedes Komma gut gesetzt ist, weil jeder Nebensatz Sinn macht und dazu auch so sein muss. Also ich fand das wirklich wie ein guter Song, der einen guten Rhythmus hat, fand ich fast, also man muss sich überlegen, ne, über 1200 Seiten oder 1068 oder was immer, das so durchzuhalten, dass das auch nie abfällt. Ich war immer wieder begeistert, deswegen sprach ich ja vom Flow, wenn da jeden Satz basteln muss, damit das alles hinhaut, was es ja jetzt für mich zumindest tut, da wirst du ja nicht fertig. Und das scheint eben in dem Fall nicht so gewesen zu sein mehr bei Paul Auster. Der konnte die Dinger einfach so schreiben. Fand ich toll.
Na, ich glaube, womit ich es, es ist ein ganz böser Vergleich, vor dem ich mich scheue.
Los.
Ich möchte damit wirklich meine Enttäuschung zum Ausdruck bringen, weil diese Aussicht, jetzt endlich mal wieder in richtig dicken Schmöker zu lesen und Paul Auster hat ihn gemacht und so, war ich wirklich begeistert und habe mich da sehr darauf gefreut und war dann irgendwann nicht mal wirklich angepisst, sondern viel eher enttäuscht. Und woran es mich erinnert, ist tatsächlich der sehr misslungene Versuch von Uwe Tellkamp mit seiner Beschreibung der DDR-Geschichte unter Dresden auf dem Weißen Hirsch, der Turm. Und das habe ich aber damals, wir haben das damals ja auch für Studio B besprochen, da weiß ich noch, dass der Falschgold nach 200 Seiten aufgegeben hat. Ich habe alle 900 oder 1000, die es waren, gelesen, weil ich dabei bleiben konnte, weil es mich auf der einen Seite unendlich angekotzt hat, aber auf der anderen Seite das was war, was ja viel mit meiner Biografie zu tun hat und wo ich dann dachte, okay, jetzt sind sie im Gießereiwerk in Schmiedeberg, das kenne ich, da habe ich meinen eigenen PA-Unterricht gemacht, deshalb konnte ich das zu Ende lesen. Und bei dem Paul Auster sind so ganz viele Motive, die es in anderen großen Werken der amerikanischen Literatur auch gibt, die da auftauchen und die ich dann aber wirklich immer bevorzugen würde und immer den Leuten eher in die Hand drücken würde.
Bevor Anne Findeisen ihre Meinung sagt, ich muss ganz so sagen, Uwe Tellkamp macht furchtbar verschwurbelte Sätze, die mit diesen Paul Auster Schönheiten von Sätzen zu vergleichen. Du hast es ja angekündigt. Stimmt so nie.
Ich möchte noch das Gegenbeispiel ganz kurz nennen. Zum Beispiel ein Roman, der nicht aus Amerika kommt, sondern von im Deutschen geschrieben wurde, Jahrestage von Uwe Jonsson. Fantastisches Werk, auch ein dicker Ziegel. Der wird auch ganz viel abgehandelt, in dem ganz viel aus New York Times verwendet wird. Also viele Kunstgriffe, auf die Paul Auster auch zurückgreift und auf die er zurückgreifen kann, weil er sehr viel Literatur gelesen hat, die er auch unendlich wiederholt in diesem Werk. Das gefällt mir da eben an Jahrestagen, das ist radikal und da wird mir aber auch nicht alles erzählt, was ich darüber zu denken habe, sondern ich kann mir noch meinen eigenen Kopf machen und bei Paul Auster ist mir da zu viel vorgegeben, was zu empfinden ist an der Stelle dann.
Tja. Okay, also ich hatte nicht das Gefühl, dass mir vorgegeben wird, was ich zu empfinden habe.
Ich versuche das eben auch die ganze Zeit zu überlegen. Ne? Nehmen wir ein Beispiel, also mir ist das nie gar nicht aufgegangen.
Naja, also er beschreibt so ganz viele einzelne Details. Zum Beispiel, da gibt es dieses eine Basketballspiel, wo die, ich glaube, nicht besonders gute Mannschaft aus der jüdischen Schule in das Schwarzenviertel fährt.
Und dann verjagt werden.
Und dann mehr oder weniger verjagt werden und die ganze Sache ist vom Eskalieren. Und dann gibt es Bücher, in denen wäre das einfach beschrieben worden und Paul Auster ist, der hatte ein langes Leben und hat natürlich da auch Prozesse mitgemacht. Also da ist total klar, das, was er heute denkt. Und seine Haltung ist eine andere als eine, die er vielleicht in 60er oder 70er Jahren hatte. Und dann erklärt er das noch die ganze Zeit. Also er hätte diese Szene auch einfach stehen lassen können. Und dann wird eben erklärt, dass die jüdischen Kinder da natürlich Probleme haben, dass es aber natürlich auch Ursachen dafür gibt, dass die Schwarzen sich jetzt so und so benehmen. Und das wäre an der Stelle gar nicht nötig gewesen. Und das finde ich an vielen Stellen in dem Buch.
Okay, aber er erhebt ja mit dem Buch nicht den Anspruch, also vermute ich mal nicht den Anspruch darauf, ein historisches Werk zu schreiben, wo halt alles kritisch und unemotional dargestellt wird, sondern eben so, wie er es vermutlich mal erlebt hat.
Das war die Story, wie ein 15-Jähriger mit Rassismus konfrontiert wird. Wie willst du denn das anders beschreiben?
Dem möchte ich gar nicht widersprechen, sondern was Anne gesagt hat, aber wo ich dir widersprechen möchte, ist, ja. Er erzählt es eben leider nicht nur aus der Person eines 15-Jährigen. Also er nimmt nicht nur diese Perspektive ein, sondern es schwingt natürlich, und ich weiß nicht, inwieweit das zu finden gewesen wäre, es schwingt immer die Perspektive des 70-Jährigen mit, der natürlich darüber wertet und das so einordnet. So, und das ist so einer der Punkte, die mir missfallen haben. Ein anderer, der mir sehr missfallen hat, ist dieses permanente, und na klar, es geht darum, was bringt ihn zum Schreiben, wird er schreiben, was wird er schreiben, auf welchem Gebiet wird er schreiben. Aber dieser permanente Lesekanon, den er einpflicht, das ist was ich früher sehr genossen habe, wenn ich ein tolles Buch hatte und da gab es einen Hinweis auf ein anderes Buch.
Du hast es gelesen.
Und dann konnte man sich da so quasi vorhangeln und er baut da seinen kompletten Kanon ein. Und das empfinde ich als sehr lehrerhaft.
Also ich kann es einerseits verstehen, dass das für dich nervig war, weil mir war es ehrlich gesagt auch manchmal ein bisschen zu viel einfach. Und andererseits...
Wenn ich mal fragen darf, das Überraschende ist ja, dass die... Also was ein bisschen spontan auf immer kommt, dass er Gedichte anfängt zu übersetzen auf Französische. Mhm. Und wir haben ja jemanden, der Lyrik studiert hat. Kanntest du die Dichter, die da angeführt wurden?
Also ich kannte nicht alle, aber ich kannte auf jeden Fall einige.
Hast du eine Meinung dazu? Sind das gute Dichter? Weil ich habe ja nur mit französischer Lyrik noch nie
irgendeinen Kontakt gehabt. Also die, die ich davon kannte, wo ich jetzt auch gar nicht mehr genau sagen, die Namen auch gar nicht mehr genau wiedergeben kann, weil es ja doch relativ viele waren, ja. Würde ich da auf jeden Fall beipflichten, ja.
Das sind gute, ja. Lyriker. Okay.
Und das Witzige ist, das fällt mir gerade ein, ich glaube, an irgendeiner Stelle erwähnt er sogar L'Autremont.
Ah, das habe ich überlesen, aber gut, ich habe die Namen dann oftmals überlesen, weil ich gerade, die lese ich eh nie.
Das fällt mir nur jetzt gerade wieder ein.
Den weil wir letztens hatten, ne?
Genau, den ich ja in der vorletzten Sendung irgendwie rezensiert habe.
Tja. Ich wollte gerne noch eine Frage aufmachen, und zwar habt ihr beide das erwähnt, und zwar die Frage seiner Biografie. Also ich habe heute noch einen Artikel gelesen, weil parallel zu seinem 70. Geburtstag ist ein Band mit Gesprächen mit ihm, mit einer Journalistin erschienen. Und er verneint das da vehement. So, und das weist er in allen seinen Büchern zurück, und trotzdem ist dann immer...
Was verneint er vehement?
Dass in dem Buch, dass er da seine Biografie verarbeitet. So, und das ist...
Das tut er regelrecht in der... Ich muss da ganz kurz das Fenster zumachen, hier sind nämlich irgendwelche Assoziationen.
Also er verneint das in einigen Interviews.
Echt?
Und obwohl natürlich ganz klar ist, dass es da Parallelen gibt zu seiner Biografie.
In der letzten, Kapitel.
Ja, also ne? Das ist ja dieses, was ich vorhin gesagt habe in der Rezension, dieses Verschmelzen, was dann quasi wieder wie zur Fiktion wird. Aber also ich habe, nachdem ich mit dem Buch fertig war, habe ich mir mal bei Wikipedia nur grob so seine Biografie durchgelesen, und ich musste so lachen, also schmunzeln, wie viele, also es war irgendwie mir schon klar, dass es da viele Parallelen zu seinem eigenen Leben gibt, aber wie viele das tatsächlich sind.
Und habt ihr was erfahren über sein Verhältnis zu seiner Mutter? Weil er hat ja ein kleines Mutterproblem, könnte man sagen, einfach eine besondere Beziehung also der Ferguson hat im Buch eine besondere Beziehung zur Mutter, das ist sozusagen sein Ein und Alles. Und da hätte mich interessiert, ob jemand von euch mal gelesen hat, ob es da irgendwelche Backstories gibt.
Also ich habe darüber nichts gelesen. Nee.
Und Mütter sind ja prinzipiell das Problem.
Okay.
Nee, ich wollte es nur erwähnen, weil es mir interessant erschien. Na klar gibt es diese ganzen Parallelen. Und er verneint es auch. Und ich frage mich ja tatsächlich ganz oft, wie Schriftsteller etwas schaffen können, innerhalb ihres Werkes, mit dem sie eventuell gar nichts zu tun haben. Also weil ich glaube, ich auch eher so der Überzeugung anhänge, dass natürlich Leute erstmal nur über das schreiben können, was ihr Universum umfasst. Ne?
Also das kann ich gar nicht glauben, dass er das verneint hat, weil das ergibt gar keinen Sinn für mich, wie man so ein umfassendes Werk, oder vielleicht kann ich mir so einfach noch nicht vorstellen, wie man so was schreiben kann, ohne...
Seine eigene Story
einzubauen. Ja.
Also ich habe es in zwei deutschen Artikeln gelesen. Es kann natürlich jetzt auch, wir können jetzt auch Bashing des deutschen Literaturfeuilletons betreiben. So, ich habe heute wirklich einfach nur noch mal, nachdem ich fertig war, geschaut, gibt es jetzt große Punkte, die ich gerade vergessen habe. Und es kann natürlich zum Beispiel, also eine These von mir ist ja ganz oft, diese Rezensionen müssen ja ganz oft erscheinen, wenn das Buch veröffentlicht wird. Und es ist diesmal, wie eigentlich bei allen großen Autoren der letzten Zeit, zeitgleich im Englischen und im Deutschen erschienen. Also es sind auch zum Beispiel 4 Übersetzer dabei gewesen, statt nur der eine Standardübersetzer und so weiter.
Es sind auch einige Fehler in der deutschen Übersetzung übrigens.
Genau, und dann ist natürlich noch die große Frage, sind diese Bücher überhaupt vollständig gelesen worden? Und wir haben das schon oft gehabt. Worauf ich aber anspiele, das sind tatsächlich Interviewpassagen, die da zitiert werden. Also nicht aus dem Buch heraus, sondern okay, er unterhält sich da mit dieser Frau über die letzten 2 Jahre. Er sagt, er hat Freude am Schreiben, also etwas, das ihr 2 fühlen konntet, zumindest mehr als ich.
Kann ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Was mir gerade einfällt, wenn du das so ein Interview gehört hast, hat er da irgendwie erwähnt, wie lange er an diesem Buch geschrieben hat? Das würde mich ja brennend interessieren.
Das wollte ich noch nachgucken, wann sein letztes Buch erschienen ist.
Daraus 2010 ist sein letztes Buch. Also sein letzter Roman erschienen.
Dann hat er lange gebraucht. Ne? Dann hat er wahrscheinlich ungefähr angefangen oder schon ein bisschen eher sogar.
Das ist die Vermutung. Aber man könnte ja auch, wenn man es jetzt auf das Buch zurückführt, davon ausgehen, dass er quasi schon viel eher gedanklich damit angefangen hat und später halt erst angefangen hat, es aufzuschreiben.
Klar, es sind ja natürlich die ganz großen Fragen, die da gestellt werden. Ich habe es eben noch nicht über mich gebracht, das weiterzulesen. Ich bin natürlich jetzt schon, wenn ich eure Rezension höre, so ein bisschen angestachelt, ob ich das vielleicht noch mache.
Du solltest es unbedingt machen.
Auf der anderen Seite würde ich unseren Hörerinnen und Hörern gerne noch ein paar andere Bücher empfehlen.
Bevor du das machst, sag mal ganz kurz, was soll denn so ein Autor mit 70 Jahren machen? Der hat eine Idee und möchte gerne was von seinem Leben erzählen, vielleicht auch als Nachlass. Ne? Dürfen die das jetzt nicht mehr?
Das Publikum sieht mich mit den Schultern zucken, was man auf so eine rhetorische Frage antworten soll. Die Leute können machen, was sie wollen, aber mich zwingt ja natürlich dann trotzdem niemand aus Respekt vom Alter, dieses ganze Buch zu lesen.
Und es war nicht, ich weiß nicht, wie du gekommen bist, aber zum Beispiel die
Story. Du darfst jetzt keine Spoiler für die Hörerinnen machen.
Ja, doch, das haben wir ja gesagt. Wer jetzt noch zuhört, der hat eh verloren. Okay. Die Story der Studentenunruhen in New York, die man weise gar nicht so prominent war wie jetzt an der Sorbonne oder so, oder hier in Deutschland, die kannte man nie und das war für mich enorm lehrreich, wie das passiert ist, wie das aussieht, also was da passiert ist, wer mit wem, gegen wen, warum. Die Story, dass die New York Times damals komplett falsch berichtet hat, die kannte ich nie und war für mich einfach, also jetzt nicht nur jetzt wegen der Schönheit der Sprache, sondern auch inhaltlich hat das Buch mich sehr glücklich gemacht, weil ich ganz viel gelernt habe aus erster Hand.
Das ist ein Job, da stellt sich mir übrigens wieder die Frage, die mich manchmal so umtreibt, wenn ich so ein Buch lese, ist, weil es ja halt kein, sagen wir mal, wissenschaftliches Buch ist, inwiefern das alles so stimmt. Also ob das der Realität entspricht.
Diese Sachen, also zum Beispiel die Unruhe die Studentenunruhen an der Columbia-Universität, ich habe jetzt nicht nachgeprüft, aber da wird er schon kein Mist erzählen. Ne? Und der war ja auch dort, der hat dort studiert, das scheint ja alles hinzuhauen.
Also für mich ist die Frage, ob das tatsächlich genau so gewesen ist.
Aus seiner Sicht war es so.
Erstmal auch tatsächlich eher nachrangig, wo ich sagen würde, das steht hier jedem zu. Also dafür ist er ja auch Schriftsteller, dass er gegebenenfalls verfremden kann, dass er natürlich auch dazugeben muss, er ist ein Schriftsteller, also kann er das sein subjektives Empfinden beschreiben und muss es nicht objektiv machen. So, und ich habe in dem Buch ehrlich gesagt nichts Neues gelesen. Also das tut mir richtig leid so und deshalb versuche ich auch die ganze Zeit immer so diesen Bogen zu bekommen. Zum Beispiel Thomas Pynchon schreibt in einigen seiner Werke unglaublich viel über US-amerikanische Subkulturen und Counterkulturen, also die eben tatsächlich gegenläufig arbeiten. Philip Roth hat ähnliche Sachen schon beschrieben, diese ganzen Baseball-Sachen, hat Don DeLillo einen ganzen Roman geschrieben, Philip Roth auch noch einen.
Das ist nicht
langweilig für uns, ne? Also da gibt es tatsächlich schon ganz viel. Also deshalb habe ich dann zum Schluss das auch so auf diesen Oscar-Film runtergebrochen, weil mir kommt es dann an ganz vielen Stellen vor, als ob er eben so ein eingedampftes Derivat anbietet und diese eigentlichen Geschichten aber an anderen Stellen schon wesentlich aufregender, radikaler, subjektiver auftauchen. Also und ja, ich wusste von diesen Unruhen, aber sorry.
Sehr schön. Hier, ich fand, also was mich dann auch überrascht hat, wie sehr es mich als der zynische Herr Falschgold angegriffen hat, die ganzen Liebesstories waren, die haben mich regelrecht in meine Jugend zurückversetzt. Also, an die ich ja kaum noch Erinnerungen habe, weil mein Erinnerungshorizont ist 7 Jahre, danach habe ich alles vergessen. Und das ist auch wieder schön, weil da kann man besser durch die Welt laufen. Zum Beispiel habe ich immer gedacht, das mit der Amy Schneidermann, das klappt schon. Irgendwann mal, ne? Es geht ja immer schief. Also das ist eine Hauptnebenperson, eine Stiefschwester, ne?
Ja.
Und die durften sozusagen miteinander.
Ich glaube nicht an allen Stellen ist die Stiefschwester, oder? Nee. Ist die einfach
die Cousine?
Von dem Fototypen, mit dem seine Mutter, bei dem seine Mutter lernt.
Ach ja,
genau. Deren Sohn, die Tochter. Also die sind, ich glaube, in einem Teil miteinander tatsächlich verwandt als Stief irgendwas, ja, aber eigentlich sind sie nicht immer verwandt.
Ja, aber diese Story zum Beispiel hat mich immer wieder dran gehalten, weil ich wissen wollte, ob es in irgendeinem Strang jetzt endlich mal klappt. Jetzt lachen alle über mich, schön. Also milde.
Ich habe heute in einer der Buchkritiken gelesen, das ist tatsächlich auch so, Also ich glaube, die Kritik aus New York Times oder so und die Reporterin schreibt auch oder die Rezensentin, das hat sie gehofft, dass es klappt. Das hat sie wirklich sehr gehofft.
Und man überlegt ja immer, ist das jetzt Siri Husfeld? Oder ist eine Person in diesem Roman Siri Husfeld?
Nein, er hat sie sehr viel später kennengelernt.
Das habe ich dann auch, weil ich habe nachher die Biografie, auch, die ich so kind of im
Kopf hatte. Aber er hat ihr übrigens das Buch gewidmet, falls das jemandem aufgefallen
ist. Erste Seite, ja, genau. Nee, und ich hatte sozusagen mir auch verkniffen, seine Biografie zu lesen, während ich das Buch lese, sozusagen, um mich nicht selbst zu spoilern. Und habe dann auch später gemerkt, aha, Siri Husfeld hat er viel später kennengelernt, aber er hat sich ja scheiden lassen von seiner ersten Frau. Und ich denke mal, die wird eine von denen gewesen sein. Das kann fast nicht sein.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es, was er ja verneint, biografische... Ja,
ich find's Wahnsinn, wie viel ihr heute spekuliert. Also irgendwie auch ein bisschen nett so. Also neben Philipp Roth und Uwe Jonsson haben wir empfohlen, Siri Husfeld kann man immer uneingeschränkt empfehlen.
Wenn ich noch was empfehlen darf, also ein Buch, was... Lange nicht so umfangreich ist, aber was mich genauso fasziniert hat, war von Ethan Cannon, America, America. Ganz unbekanntes Buch hier, haben wir mal besprochen vor Jahren. Und das hat auch so einen ähnlichen Vibe, so von wie wäre ich Schriftsteller in Amerika in einer bestimmten Zeit. Das kann man noch als
Alternative. Ich hätte noch eine Frage. Und zwar habe ich gelesen, dass er ja, was ich auch in meiner Rezension gesagt hatte, in Deutschland und Frankreich wesentlich bekannter im Sinne von mehr gelesen wurde als in Amerika. Woran liegt das? Was denkt ihr?
Ich glaube, seine ersten Romane, die sind, glaube ich, eben eher Unterhaltungsromane und viele der Sujets, die er eben jetzt in 4321 aufgreift, die haben andere große Amerikaner in der Literatur.
Ich denke, dass er dieses Zitat, dass er ein Schriftsteller ist, der Nischen erfindet, das kommt aus irgendeiner großen Retrospektive in irgendeinem amerikanischen Ding. Und das ist wohl das Problem, dass die Romane sind zu kompliziert für den Massenmarkt, leider Gottes. Und das ist eigentlich das Schöne, dass dieser Roman nicht so kompliziert ist. Also ja, ist ja, im Prinzip ist es ja, außer dass man sich ein bisschen anstrengen muss, die Stränge auseinanderzuhalten, ist es ja eine ziemlich geradeaus funktionierende, wo sind es vier ziemlich geradeaus funktionierende Storys von Anfang bis Ende. Ein paar Rückblenden manchmal, muss man ein bisschen verwirrt sein kurz, weil man 2 Jahre zurückspringt im Satz, aber prinzipiell lässt sich das Ding weglesen. Und so Sachen wie, was hast du rezensiert mit dem Film-Enthusiasten? Letztens hattest du noch einen Paul Auster mal. Wo es um einen Cineasten geht.
Genau, und um die Jagd nach einem Film, der dann doch auftaucht und aber wieder verschwindet.
Von Paul Auster?
War das
von Paul Auster hatte ich rezensiert vor einer Weile das Buch der Illusion.
Aber ist das nicht das?
Ist das? Ging es da um Filme?
Ich hätte jetzt sowohl deinen Buchtitel und die Geschichte von Falschgold zusammengedacht. Ich dachte, es wäre das.
Viele seiner Romane mit diesen verschlungenen, ne, das Rote Notizbuch ja auch, das ist,
nicht so einfach zu gut, gut, dass du das gerade ansprichst. Das ist ja, spricht ja auch gegen diese
These,
gegen,
dass er nicht über sich selber schreibt.
Genau, weil er bringt ja das Rote Notizbuch.
Es heißt doch das Scarlet Notizbuch, also das Scarlet Notebook, also was ja nur anders war.
Ja, okay, ich habe es auf Deutsch gelesen und da war halt, stand halt das Scharlachrote.
Scharlachrote, genau. Ja.
Also was ja ein eindeutiger Verweis auf.
Deswegen, und wie gesagt, in der letzten, also und jetzt brauchen wir nicht groß spoilern, aber als er dann auflöst, wie er zu der Story gekommen ist, beschreibt er ja, dass er dann nach 75 nach Paris gegangen ist. Und das ist ja das Gleiche, was im Roman passiert ist. Er geht auch nach Paris in einem Strang. Tja. So, haben wir dich überzeugt? Irmgard Lumpini. Ein bisschen, ja. Aber du nimmst nichts von deiner Rezension zurück. Das hoffe ich doch. Oder?
Nein, also die Kritikpunkte stehen nach wie vor. Ich liebe Familiengeschichten über Generationen. Es ist total reizvoll, dass er das eben anhand dieses 15-jährigen Jungen macht. Aber ich finde es eben tatsächlich an vielen Stellen, macht er diese Checkboxen und es muss eben irgendwie alles drin sein. Und das gefällt mir nicht. Aber ich denke, dass es auf jeden Fall ein guter Roman ist, den Leute mit in ihr Reisegepäck packen können, wenn Zeit ist zum Lesen, weil man tatsächlich ein bisschen Zeit investieren muss, es nicht so nebenbei lesen kann. Also ich kann mir vorstellen, dass das Buch seine Leser finden wird. Ob ich dazu gehören werde eines Tages, wenn, dann ist es euch zu danken, nicht dem Buch.
Ich kann mir vorstellen, dass das eins von den Büchern ist, und ich mache das faktisch nie, ein Buch, was ich nochmal lese oder wo ich einfach in der Mitte nochmal anfange, weil du verstehst es ja ohnehin immer nur mit viel Anstrengung und da, ich kann mir vorstellen, so ein Buch kann man auch mal in der Mitte aufschlagen und mal wieder ein Kapitel lesen. Ich kann mir sogar vorstellen, wenn man sich die Zeit nimmt, es zum zweiten Mal zu lesen, mit dem Wissen, was passiert, kriegt man noch viel mehr mit. Achso, übrigens, ich bin dankbar, dass es E-Books gibt, weil ich natürlich permanent die Suchfunktion benutzt habe. Irgendwelche Namen, die auftauchen, gucke ich dann immer, war das nicht die leicht alkoholsüchtige Teenager-Freundin, die da gerade reinkommt und dann irgendwie Vivian Schmidt. Und dann muss ich feststellen, nee, Vivian Schmidt, der Name kommt wirklich zum ersten Mal gerade erst vor. Das ist er also nicht. Und weil man sucht ja ein bisschen nach Parallelen, ne? Wer mit wem. Und das kommt erst im letzten Teil, ist es dann wirklich sehr offensichtlich. Da findet man dann viele Parallelen, der sozusagen in dem einen Strang ist er der Studentenführer, im anderen Strang ist er der alte Stuhlkumpel. Das hat mich, ich kann mir vorstellen, ich werde es nochmal lesen, von vorne vielleicht sogar, und werde wissen, ach, was dem noch passiert dann noch.
Also ich habe mir auch überlegt, es nochmal zu lesen, aber insofern, dass ich quasi den Clou an dem Buch kaputt mache und die Storys einzeln lese. Also Kapitel 1.1, 2.1, 3.1.
Das ist eine gute Idee.
Dass man quasi einmal jede Story im Ganzen durchliest, ja, ohne die Unterbrechungen. Um auch nochmal zu gucken, ob das wirklich auch alles
stimmt.
So,
ich stelle mir ja auch vor, der hat so ein riesengroßes Whiteboard gehabt, so mit so wie in Kriminalfilmen, mit so gespannten roten Linien zwischen den einzelnen Strängen, wo er selber seine Sache in Ordnung bekommen muss.
Ich habe mir das anders vorgestellt, ja, aber ich habe tatsächlich genau diese gleiche Idee gehabt, dass er eine riesengroße Wand in seinem Arbeitszimmer mit Zetteln voll gepflastert hat und dann immer neue Notizen, ne? Genau. So, ja, so ein bisschen macht es den Eindruck.
Haben wir alles gesagt?
Ich kann das Buch auf jeden Fall uneingeschränkt weiterempfehlen.
Wir alle, wir alle können nur sagen. Wir alle wollen es empfehlen. Ich bestimme das jetzt. Danke, Irmgard Lupini. Danke, Anne Findeisen. Ich war Falschgold. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.